Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 467. Heute mit dem Rückblick auf WWE WrestleMania Backlash. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ein aufregendes Wochenende, oder?
Ja, ich habe, jetzt mittlerweile geht's, aber ich habe sehr viel von meiner Stimme in der Arena gelassen. Und WrestleMania Backlash natürlich schön und gut, aber das absolute Highlight ist, dass der FC Schalke wieder aufsteigt, ne?
Also ich habe gedacht, das absolute Highlight des Wochenendes wäre Madcap Moss gegen Happy Corbin.
Ist knapp auf Platz 3. Weil auf Platz 2 ist natürlich Charlotte Flair.
Ach so, okay. Ja, wieso auch nicht? Naja, der Kai hat auf jeden Fall durchgefeiert und hat gleich mit WrestleMania Backlash weitergemacht. Wir liefern euch heute den Review-Podcast zur Show. Ich glaube, Kai, wir können auch einfach einsteigen. Ne? Wir waren ja auch vielleicht ein bisschen überrascht. Wir haben noch im Preview-Podcast darüber spekuliert, gibt's in der Kickoff-Show vielleicht mal wieder Matches zu sehen? Gibt's vielleicht noch irgendwelche Überraschungen oder irgendwas drumherum, was passieren könnte? Bleibt es bei diesen 6 Matches? Und die Antwort ist, ja, es bleibt bei diesen 6 Matches.
Ja, das stimmt. Also nicht viel Neues. Kickoff-Show, ja, komm, egal. Ist aber, also ist komisch. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man nicht sagt, hier ist wieder irgendein Match, was keinen interessiert, via Twitter angekündigt, bums, fertig. Also ist natürlich immer noch komisch, wenn der US-Belt oder der IC-Belt nicht auf Card sind, aber dann vielleicht lieber irgendwann mit Story als hier über Twitter, viel Spaß.
Wobei man sagen muss, wir haben es ja auch im Preview-Podcast angesprochen, es hätte genug Matches gegeben, zu denen es auch durchaus eine Story gegeben hätte, aber momentan fährt WWE anscheinend da wirklich einen Stiefel. Kickoff-Show ist rein zum Lust und Laune machen da und Lust und Laune machen in erster Linie Interviews, Promos und Expertenpanels, das muss dann einfach ausreichen, aber ist okay, wir können dann die Kickoff-Show hier getrost hinten überfallen lassen und starten dann auch direkt durch mit der Maincard und auch da haben wir ja ein bisschen spekuliert, was wird denn hier wohl die Show eröffnen. Und Kai, das ist natürlich auch wieder die Frage. Tippspiel, hast du hier richtig getippt auf Cody gegen Seth Rollins?
Nee, leider nicht. Ärgert mich natürlich auch. Ne? Die Punkte hätte ich gerne mitgenommen. Ich habe woanders Dickpunkte gemacht. Das ist dann später im Frauenmatch. Aber ich hatte getippt, dass Edge und AJ die Show eröffnen.
Ah. Ja. Ging mir ganz ehrlich. Also beim Frauenmatch habe ich übrigens auch richtig getippt. Und auch natürlich, dann nachdem ich dreimal drüber nachgedacht habe, was wird der nächste Titelwechsel sein? So, ach ja, wenn du schon darauf tippst, dass Ronda Rousey gewinnt, dann sollst du auch darauf tippen, dass das der erste Titel ist, der wechselt. Haha.
Ja.
Ne? Man muss dann auch drüber nachdenken zwischendurch. Auf jeden Fall, die Show wird eröffnet hier von Cody Rhodes gegen Seth freaking Rollins. Und hier ist natürlich die Geschichte des Matches nach dem großen WrestleMania-Kampf der beiden, dem Comeback von Cody. Da konnte sich jetzt der ehemalige Architekt Seth Rollins ganz hervorragend auf seinen Gegner einstellen. Und genau, lieber Kai, das war auch wirklich eine Story im Match. Also es war eine unglaubliche Abfolge von Kontern. Ein technisch hochwertiges Match, was wir hier gesehen haben, mit einem Cody, der ja immer wieder mal in die Trickkiste greifen musste, um wirklich Aktionen reinzubringen. Und Seth Rollins, der immer wieder die Aktionen von Cody gekontert hat.
Ja. Und ich bin ja auch großer Fan von guten Kontern. Und deswegen hatte ich hier auch sehr, sehr viel Spaß mit. Ich war ja beim ersten Match noch ein bisschen kritisch. Also klar, der Moment war cool. Ich habe dann gedacht, das Match, da habe ich mir irgendwie mehr erwartet. Und das, was ich persönlich mag, habe ich hier bekommen. Also weil, wie du schon gesagt hast, die Story war, Rollins hat sich vorbereitet. Und der Mann trägt zwar schräge Sachen und lacht auch gerne verrückt, aber der ist halt nicht auf den Kopf gefallen. Und das hat man hier gesehen. Ich war großer Fan von diesen ganzen Kontersequenzen. Ich mochte auch diesen Weg zu der Finish-Sequenz, wo es immer mal wieder Finisher- und Signature-Ansätze gab und dann doch nicht und dann doch und dann dies und hin und her. Und da gab es wirklich Konter nach Konter nach Konter. Einer dreht sich da wieder durch, der andere macht dann da den Salto hinten drüber. Also das sind Sachen, die mag ich persönlich super gerne.
Genau, das haben wir eben hier sehr, sehr oft gesehen. Und es hat wirklich gerade in der Anfangsphase, hatte man das Gefühl gehabt, dass Cody hier gar nicht großartig, ja, einen Stich bekommen hat. Also das haben wir dann ja auch gesehen, auch Seth Rollins, der dann ja auch durchaus arrogant hier gewesen ist, ne? Dann auch nach dem Einroller Cody hier durchaus mal auf den Kopf geklopft hat, so nach dem Motto, ja, guck hier, ich bin dir doch hier ein Stückchen voraus. Und ich mochte die Psychologie zwischen den beiden, das hat mir echt gut gefallen. Und Kai, dann hat es ja einfach auch ein bisschen gedauert, bis dann auch wirklich Cody so die ersten Attacken ins Ziel gebracht hat, weil so Aktionen wie diesen ersten Uppercut zum Beispiel, da ist ja Rollins einfach drüber weggegangen quasi. Das hat sich erst so ein bisschen gezogen. Es ging ja dann raus aus dem Ring, dann ging es wieder zurück und dann konnte Cody so ein bisschen die Kontrolle übernehmen, hat dann auch mit dem Kick und dann eben mit dem Uppercut und Front Suplex, den wir dann gesehen haben, das Kommando übernommen und dann wirklich so das erste große Ausrufezeichen für mich persönlich war wirklich diesen Disaster-Kick, den er hier ins Ziel gebracht hat. Ging's dir da genauso? Weil das war ja dann so der erste große Signature-Move, der dann auch gesessen hat.
Ja, also geht mir ähnlich. Also man hatte ja sowieso dann die ganze Zeit immer verschiedene größere Aktionen. Wir hatten dann ja auch zwei Superplex.
Ja.
Der eine, der dann wirklich durchging, der andere, der dann in Falcon Arrow weitergemacht werden sollte, dann auch wieder gekontert wurde, was ich auch mochte. Also das war ganz gut und ich mochte auch, dass du auf der einen Seite diesen technischen Aspekt hattest. Du sagst, es gibt hier Konter, wir gucken, was macht der andere. Und dann aber auch ein Moment, den ich sehr mochte, war dieser, ich hab's genannt, Chop-Off zwischen den beiden.
Ja.
Wo dann nur draufgehauen wird die ganze Zeit. Es gab dann erst Chop von Cody, dann Chop von Rollins und hin und her. Und dann ging es dann eher rüber in so eine Art, ich sag mal, Kevin Owens, Sami Zayn Hockey-Fight. Und da haben sie auch geil die Crowd mitgenommen, meiner Meinung nach.
Die Crowd war ohnehin hier in dem Match eigentlich ganz gut drin, finde ich. Also man hat gemerkt, dass Cody auch wirklich die großen Reaktionen ziehen kann. Wir haben auch gesehen, dass Seth Rollins auch nicht die klassische Heel-Persona, ne? Auch der hat Jubelrufe bekommen, der ist ja ohnehin irgendwo so ein bisschen dazwischen. De facto kämpft er auch einfach viel zu spektakulär, als dass man den jetzt pausenlos ausbuhen könnte. Aber ja, also wir haben gerade auch in diesen Phasen, wo es dann ein bisschen härter zur Sache ging, da war dann auch tatsächlich Cody immer wieder ein bisschen mehr dabei. Und nach diesem Chop-Off, wie du es so schön genannt hast, sehen wir ja auch, dass Cody hier erstmal einen Dive-Attack quasi abblockt und dann im Nachgang ja auch den Cody-Cutter für einen weiteren Nearfall zeigt. Auch da wieder, die Nearfalls, wie die gesetzt waren hier im Verlauf des Matches, das war schon sehr clever gemacht, ne? Und dann nach diesem Cody-Cutter, der dann, wie gesagt, schon mal so den ersten Aufgalopp gegeben hat, sehen wir dann auch eine ganze Abfolge, wo dann wirklich die Signatures reingebracht werden, ne? Also wir haben mehrere Pedigree-Ansätze gesehen, sowohl von Cody als auch von Seth Rollins natürlich, erstmal von Seth Rollins. Bei Cody wäre es wahrscheinlich der Tiger Driver geworden.
Wollte ich gerade sagen, ne? Also es ist ja höchstwahrscheinlich nicht der Pedigree.
Wer weiß, wir wissen, der Cody war auch gerne mal der Triple H von AEW und so.
Das stimmt.
Ja, und hat den Thron zerschlagen und solche Sachen. Nein, es wäre natürlich der Tiger Driver wahrscheinlich geworden. Aber Ansatz ist halt eben derselbe. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch mancher Zuschauer im Publikum gesagt hat, ah, vielleicht wird es ja doch der Pedigree. Aber Kai, wie hast du denn hier diese weitere Phase gesehen? Weil es war ja dann auch wirklich so, dass dann die großen Bomben einfach gekommen sind. Und diese Einschläge, die kamen ja dann auch wirklich immer näher. Ne? Wo dann Cody aus dem Pedigree rauskommt, dann gibt's einen Superkick, dann sieht's so aus, als wenn Cody fertig wäre, es wird der Stomp, wird angedeutet, Cody macht sich aus dem Weg, danach gibt's den Crossroads-Ansatz, Rollins aus dem Weg und dann eben diese Pedigree-Tiger-Driver Ansatzfolge. Da war halt einfach schon so vieles da mit drin, das hat, wie ich finde, echt Spaß gemacht.
Ja, absolut. Also was mir noch sehr gut gefallen hat, also welchen Konter ich echt gut fand, war der Disaster-Kick in die Buckle-Bomb.
Ja.
Weil der auch sehr gut war. Und ich sag mal, ein Cody ist ja schon auch ein bisschen, der hat ja schon mal Sport gemacht. Der ist jetzt nicht so 100 Pfund, ne?
Ja.
Der wiegt auch was. Und den dann aus dem Disaster-Kick zu fangen und dann zack rein in die Buckle-Bomb, ist auch körperlich eine gute Leistung von Rollins. Das sah super gut aus, hat mir mega gefallen. Was ich auch ganz cool fand, war dann diese Abfolge, dann gab es ja diesen zweiten Superplex, den ich schon gesagt habe, der dann in den Falcon Arrow rübergehen sollte, wo es dann den Konter gab in den Crossroads, wo man natürlich schon gesehen hat, ja, der liegt gerade sehr nah an den Seilen, aber wie man dann das Rope-Break gemacht hat, dass Rollins quasi nicht selber also mehr zum Seil greift oder den Fuß drauf macht, sondern dass das automatisch passiert beim Einrollen des Covers, das sah ganz, ganz geil aus. Sieht man zwar auch in einem ein oder anderen Match, aber ich fand das hier auch ganz passend.
Ja, und auch das ist natürlich auch wichtig, dass Seth Rollins trotz Niederlage quasi hier so ein bisschen Gesicht wahrt, ne? Das ist ganz wichtig, dass er hier auch noch, ja, aus diesen großen Aktionen da trotzdem rauskommt und auch einfach ein absolut valider Gegner hier für Cody ist, ne? Das war ja so ein paar Mal richtig knapp und das ist auch extrem wichtig, wie ich finde, dass man hier diesen Weg gegangen ist. Ne?
Was ich übrigens mittlerweile ein bisschen blöd finde, ist, dass wirklich jedes Mal, wenn der Phoenix Splash angesetzt wird, geht der immer daneben.
Ja.
Der trifft nie. Also so nie, nie, niemals.
Ich habe mich auch gefragt, als Rollins da hochgegangen ist, habe ich mich gefragt, so glaubst du, die haben Backstage gesessen und Cody sagt, heute habe ich Bock. den Phoenix Splash zu nehmen, oder ist halt einfach so, okay, es sieht halt nur geil aus, wenn er dann da landet.
Ja. Ich würde lieber 800 Dives nehmen als eine Swanton Bomb von Jeff Hardy aktuell. Ne? Also, meine Güte, da nehme ich auch von mir aus 8 Phoenix Splash von Rollins. Aber das hat sie natürlich, dann haben sie gesagt, gut, wenn der Rollins eine Top-Rob-Aktion macht, die daneben geht, dann muss auch Colin Moonsault machen, der daneben geht. Was, glaube ich, auch echt asozial ist für die Knie.
Ja, Moonsault sind ohnehin eine der knieschädigendsten Aktionen, die man so kennt. Also gerade wenn du ein bisschen schwerer bist, frag da mal Leute wie einen
Kevin Owens.
Zum Beispiel, aber auch Kenta Kobashi und wen hatte ich noch? Great Muta, auch jemand, der den Typ mal gezeigt hat. Ne? Also auch da die Knieverletzung sehr, sehr häufig.
Also das ist ganz, ganz frech. Was ich auch noch mochte, weil du hast ja angesprochen, ganz am Anfang, wo auch ein Rollins immer ein bisschen arroganter war, das hatten wir auch noch gegen Ende, wo es dann wirklich den Bionic Elbow-Ansatz gab, der natürlich nicht gut durchging, dann auch in Crossroads gekontert wurde. Mochte ich auch, weil man hat dann wieder das Match, also das WrestleMania-Match aufgegriffen, man hat die Promos aufgegriffen, das hat auch Sinn gemacht. So das, und man hat wieder gezeigt, ah, der Rollins, der ist aber auch ein schlimmer Finger. Ich fand das alles sehr rund.
Das war ein richtig, richtig starkes Match zwischen den beiden. Davor gab es auch noch den Pedigree, der ist dann auch endlich durchgegangen für einen Two-Count. Auch das wiederum, ne, es war super knapp einfach hier. Dann gab es diese Dusty-Combo, wie man so schön sagt. Und zum dritten gab es ja dann die Crossroads. Natürlich, und Cody wollte dann quasi den Sack zumachen, wollte direkt durchrollen für den zweiten Crossroads. Rollins kontert aber, dreht quasi durch, hält dabei die Arme fest, sodass er Cody mehr oder weniger direkt auf den Rücken nehmen kann. Und ja, es gab den Ansatz zum Vertebraker, den zeigt man bei WWE natürlich nicht, der ist zu gefährlich, war es aber gut angedeutet, wie ich finde. Rollins kontert hier raus. Und es gibt den, es gibt eine Reihe von Pinfalls, ich glaube, es waren jetzt zwei, erstmal Rollins und dann eben dreht Cody das Ding hier um und ja, beide halten ja eigentlich die Hose, nur Cody hält die Hose ein bisschen fester, Kai.
Ja, Cody hält die Hose besser. Ja. Ich mag eigentlich alles an dem Match, nur das Ende stört mich so ein bisschen, was jetzt aber auch ja schon fast Erbsenzählerei ist, weil ich habe mir dann aufgeschrieben, weil wir wirklich überlegt haben, was machen wir jetzt? Money in the Bank, gehen wir beide davon aus, der Cody holt sich das Köfferchen, ne?
Jo.
Dazwischen haben wir aber noch Hell in a Cell. Ja, kriegt der jetzt einen neuen Gegner für Hell in a Cell? Oder machen sie noch irgendwas mit Rollins? Und ich habe mir dann aufgeschrieben, nach diesem Roll-Up, ah, okay, so geht's weiter. Und das, also wenn man jetzt das negativ auslegen möchte, sagt man, ah, okay, so machen sie also Zeitspiel. So, du hast hier ein gutes Match, das hat Spaß gemacht. Aber man lässt natürlich nicht Cody verlieren, um zu sagen, oh, es gibt das Rubber-Match 1-1, sondern wer gewinnt das letzte, sondern ja, Cody gewinnt wieder, aber er gewinnt ja nicht ganz clean. Und dann hat Rollins wieder einen Ansatz, an dem er sich aufhängen und beschweren kann. Und dann gibt's vielleicht doch ein Match bei Hell in a Cell.
Ja, aber ich bin ehrlich, ich erwarte da kein Hell in a Cell-Match zwischen den beiden. Ich finde, dafür gibt's die Fehde nicht her.
Ich meine, nur ein weiteres Match.
Ja, genau. Nee, ich wollte nur sagen, was meine Vermutung ist. Also ich würde, wenn ich jetzt hier was mir aussuchen könnte, ich könnte mir ein Two out of Three Falls Match zwischen den beiden vorstellen, wenn man eine Stipulation haben möchte.
Ja, macht Sinn.
Ja, sowas in der Richtung.
Dann damit auch wenigstens, also sind wir mal ehrlich, auch Cody Rhodes wird das Ding wieder gewinnen natürlich, ne? Dann steht es 13-0 für Cody, aber da kann man sagen, ja, oder Rollins, der hat ihn ja einmal gepinnt.
Genau, zum Beispiel. Deswegen, und die Fehde ist ja eben nicht auf Hass aufgebaut, sondern das ist ja wirklich einfach eine technische Fehde, die wir hier zwischen den beiden haben. Ne? Das ist ja, auch wenn da jetzt hier der Vater, wie du so schön sagst, beleidigt worden ist. Ja. Aber da ist ja jetzt ja noch nicht so viel Hass drin. Klar wird Rollins jetzt wütend sein und so. Und ich bin mir auch sicher, dass er jetzt sagen wird, hier, ich will mein Rematch. Das haben wir ja auch schon gesehen in der Diskussion mit dem Referee und Cody, der davon geht, so nach dem Motto, haha, ich bin doch der Klügere. Na, und Ende vom Lied ist, das erwarte ich eben auch, dass wir hier eben eine Story-Fortsetzung bekommen werden. Und ich rechne da mit Two out of Three Falls Match, weil zwischen irgendwelchen Käfig-Catches brauchen wir auch noch ein bisschen Wrestling. Und mir haben bis jetzt beide Matches hier mit Cody und Seth hervorragend gefallen. Ich fand beide richtig geil. Aber was ich schön fand, das war ein anderes Match. Und
ja.
Und das finde ich richtig gut, dass man nicht einfach quasi nur das gleiche Match gezeigt hat, nur ein bisschen größer und vielleicht schneller oder langsamer, sondern das war eine eigene Geschichte, die hier erzählt worden ist. Ich fand's geil. Ich fand's war ein toller Opener, den wir hier gesehen haben.
Ja, gehe ich mit. Also, wie gesagt, nur das Ende, das stört mich halt so ein bisschen wirklich minimal. Aber ich fand auch, das war ein fantastischer Opener. Ich hatte damit super viel Spaß. Ich mochte das. Ich mochte diesen anderen Ansatz, den sie hier hatten. Ich mochte gerade die ganzen Konter. Die beiden haben wirklich eine fantastische Chemie zusammen. Also, ich bin da begeistert.
Yes. Fantastisch. Ja, kommen wir zum nächsten Match. Das war, naja,
nicht anders. So fantastisch.
Genau, wir haben hier das Match zwischen Bobby Lashley und Omis. Der wird natürlich begleitet von MVP. Omis jetzt mit dem Nickname The Nigerian Giant.
Das haben sie aber auch, ne? Also, wenn ihr jedes Mal was trinken würdest, wenn sie das sagen, bist du danach tot. Ist wahrscheinlich. Oder hast das Level, was ich am Samstag hatte.
wahrscheinlich. Ja, also du weißt, wie WWE ist, ne? Also wenn sie einen neuen Nickname haben, dann wird der einem eingeprügelt, du, das gibt's gar nicht, wie früher das kleine 1x1. So, kommen wir zum Match hier. Oh, ich tue mich noch immer schwer mit dem ganzen Drumherum, ne? Also Lashley als Babyface gefällt mir nicht. Omis sehr beschränkt hier in seinen Möglichkeiten und im Endeffekt ein sehr ähnliches Match. Ein bisschen schneller, so als der das Match der beiden bei WrestleMania, aber eine ganz, ganz ähnliche Geschichte, die wir hier gesehen haben. Eben Lashley, der hier zurückkämpft, diesmal nicht Stick and Move, wie man so schön sagt, sondern der sofort drauf geht. Aber mein größtes Problem ist, Omis verkauft hier einfach gar nichts, oder?
Also mein Problem ist gerade sein Gesicht, wenn er was verkauft. Also auch zum Beispiel, als er da im Hurtlock war, also das sieht einfach so aus, ja, ich warte jetzt und verkaufe nicht, dass das hier gerade schmerzhaft ist, in diesem Hurtlock zu sein. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist jetzt aber auch nicht so, woran man nicht arbeiten könnte. Nur hier merkt man es natürlich ganz doll, gerade wenn du denkst, Bobby Lashley ja eigentlich Powerhouse, super gefährlich, der Dominator, der Almighty, komm mit dem Hurtlock und du guckst nach links und rechts und wartest eigentlich, bis du in die Ringecke laufen kannst. Ist ein bisschen schlecht.
Ja, andere Geschichte hier natürlich war, dass Omis sich immer wieder dann den Vorteil gesichert hat, wenn MVP eingegriffen hat. Das war am Anfang ja schon so. Erst ist Lashley hier munter zu Gange, beschleunigt quasi das Tempo und attackiert Omis mit Schlägen, deckt ihn ein, drängt ihn auch in die Ecke. Und dann ist es eben so, dass MVP hier die Ablenkung macht. Und als sich Lashley dann wieder umdreht, um sich seinem Gegner zu widmen, dann gibt's er automatisch erstmal den Big Boot. Es gibt den Corner Splash, die Body Attack hier in die Ringecke, die auch nicht so geil aussieht. Die sah zwar schon mal schlimmer aus, aber die sah auch schon mal besser aus, muss man sagen.
Also der Stinger Splash besser aus.
Das stimmt. Ja, und dann halt die typischen Big Man Aktionen im Endeffekt, ne? Was ich dann ganz nett fand, war, dass er ja so ein bisschen diese Combo vom Taker übernommen hat, quasi die Snake Eyes und anschließend den Running Big Boot. Also er schaut sich da schon so ein bisschen was von den Leuten ab, ne? Genauso auch wie die Haltegriffe, die wir dann da gesehen haben. Spektakulär ist es nicht, mal vorsichtig auszudrücken. Und Lashley hat ja dann auch versucht, ihn hier so ein bisschen runterzubringen, quasi ein bisschen zu verlangsamen mit dem Sleeper Hold auf den Rücken und wird dann runtergeworfen. Aber es war schon eine zähe Angelegenheit. Also ich glaube, jetzt, wo ich es erzähle, klingt es wesentlich dynamischer, als das eigentlich ist, oder?
Ja. Und das klingt schon nicht sonderlich spannend, wenn du es erzählst. Also, das ist echt das Problem dabei.
Ich bin ein hervorragender Geschichtenerzähler.
Was ich auch über, muss ich Mika fragen, weiß ich nicht.
Ich erzähle dir gleich die Geschichte vom kleinen Dachs, wenn du da nicht einschläfst, du.
Ja, ich glaube, das Match macht da einen besseren Job, wenn ich ehrlich bin. Aber was ich auch ganz komisch finde, ist, man hat jetzt ja das Intro von Bobby Lashley ein bisschen angepasst. Und ich musste sofort daran denken, an das Intro von den Dinos. Das will ich jetzt noch nicht mehr rauskriegen, weil bevor dann dieses normale Team anging, dachte ich, jetzt kommt dieses bin da, wer noch? Da muss ich sofort dran denken. Aber das war auch mit meinem Highlight des Matches. Also ich finde das nicht sonderlich spannend zwischen den beiden. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das noch weitergehen wird hier mit der Fehde, weil jetzt auch natürlich MVP eingegriffen hat. Es gab ja den Kane-Shot und danach gab es dann diese Bomb von Omis und dann gab es das Cover 1, 2, 3. Jetzt kann man auch da wieder sagen, hier, ich hätte ja und wenn und aber und wenn der MVP nicht gewesen wäre, dann hätte ich doch gewonnen. Ich möchte aber nicht, dass das weitergeht.
Nee, das nicht. Aber wir haben ja schon noch so ein paar Aktionen dann auch von Bobby Lashley gesehen. Wir hatten diesen Flatliner am Boden. Wir haben den Hurtlock gesehen. Das haben wir ja auch schon gesagt. Das sah ein bisschen merkwürdig aus, wo er ihn dann in die Ringecke gedrückt hat. Wir haben auch was ganz cool aussah, muss man sagen. Diesen Spinebuster, den wir gehabt haben, ne, wo Omos aus dem Seil angelaufen kam. Und Lashley hat ihn dann wirklich, ich sag mal so, mindestens 10 Zentimeter vom Boden hochgehoben. Und das hat zumindest gut geknallt. Danach gab es einen Spear, der wurde abgeblockt und ja, dann war es im Endeffekt hier MVP, der den in der Ringecke liegenden Lashley dann noch geschlagen hat, wo ich auch mir gedacht habe, so, okay, der ist doch jetzt eh schon, der ist doch gerade mit dem Kopf in die Ringecke gelaufen, ne? Warum ist denn jetzt dieser blöde Schlag mit dem Stock noch so schlimm, dass er danach nur abgelenkt ist? Also was hält denn Omos jetzt davon ab, ihn jetzt einfach aus der Ringecke zu pflücken und ihm dann diese hässliche Double Choke Bomb zu verpassen?
Ja, weil es ja nochmal so ein Piekser mit dem Foreign Object ist.
Ja, weiß nicht. Es schützt natürlich Lashley auf eine gewisse Art und Weise, aber ich fand das halt so merkwürdig, weil diese Aktion, dieses Foreign Object ja nicht aus der Not heraus geboren gewesen ist, sondern eher so, Lashley war ja schon down, ne? Der hat ja schon die großen Aktionen kassiert und da nochmal dann so rein zu pieksen, war für mich nicht ganz, ganz rund, muss ich sagen, ne? Aber das war ohnehin kein schönes Match. ich kann's nicht schönreden, Kai.
Nee, war kacke, nächstes Match.
Okay, war kacke, nächstes Match. Auf jeden Fall, ich rechne auch damit, dass wir hier eine Fortsetzung der ganzen Geschichte bekommen. Ich vermute, dass Lashley jetzt richtig sauer wieder ist und dann quasi in dominanter Manier zurückkommen wird. Was wir dann auch sehen werden, Anfang Juni, kurz bevor ich in den Urlaub gehe, ist natürlich der nächste Premium Live Event. Wir haben ja auch schon die Abkürzung jetzt, PLE, ne? Play. Den nächsten Play, den sehen wir am 5. Juni, Nacht von 5. auf den 6. Das ist Hell in a Cell, wie wir schon angesprochen haben. Ja, nächstes Match ist dann das Match zwischen AJ Styles und Edge. Und AJ Styles dick bandagiert mit seiner Schulter. Ja, und hier war es dann so, dass wir natürlich einen AJ Styles gesehen haben, der gleich zu Beginn wirklich auch, ja, auf die Tube gedrückt hat. Er hat erstmal hier Edge nach draußen geschickt, nach dem Dropkick. Dann ging es mit einem riesengroßen Asai Moonsault einmal raus, oder? Das fand ich schon, also das habe ich selten jetzt in letzter Zeit von AJ gesehen. Das war schon eine krasse Aktion gleich zum Start, oder?
Ja, also das war auch ganz gut, weil danach ganz, ganz wenig spektakuläre Aktion kam, dass man uns dann nochmal den Moonsault gezeigt hat. Aber nee, ich mochte den, der sah schön aus. Ist auch, glaube ich, ganz fies mit den Rippen auf der Schulter gelandet von Edge, was dann da für so einen Stopp gesorgt hat. Übrigens muss ich sagen, die Aussage dick bandagiert ist ein bisschen übertrieben. Der hatte da so dieses Kinesio-Tape drauf, ne? Also ja. Dann kommt ja jeder, wenn es danach gehen würde, wird jeder zweite dick bandagiert zum Ring kommen. Also,
ja, lass mich doch hier mal ein bisschen dick auftragen, ey.
Aber es war natürlich die Zielscheibe für Edge. Und das war ja auch Dreh- und Angelpunkt, dass der Arm angegriffen wird. Und als dann Edge irgendwann es geschafft hat, dann hat er ja auch AJ so rutschend unten in die Ringecke geschickt. Der ist dann gegen die Ringecke, dann nochmal auf die Treppen geknallt. Das war dann ja auch der Turning Point, wo es dann hieß, wir gehen jetzt die ganze Zeit auf den Arm, der Arm wird bearbeitet. Und dann hieß es ja auch bei den Aktionen von AJ Styles, der Arm kann nicht mehr so benutzt werden. Das wurde auch großteils sehr, sehr gut verkauft, meiner Meinung nach, bei verschiedenen Sachen. Ich mochte das auch zum Beispiel bei den ersten Styles-Clash-Ansatz, wo er dann sonst beide Arme so zur Seite ausbreitet, wo er das dann nur mit einem gemacht hat und der Styles-Clash auch nicht durchging. Das mochte ich dann. Oder wo es dann später in den richtigen Styles-Clash ging, wo er sich dann mit den Seilen ein bisschen geholfen hat, das mochte ich. Auf der anderen Seite natürlich beim, beim Calf-Crusher, ja, war es dann wiederum komplett egal und da war der Arm wieder da. Aber Leute, ich sag euch, Adrenalin, das traue ich dem AJ auch zu, das schafft er dann auch. Also ich glaube, du findest sowas geiler, was heißt ich glaube, ich weiß, du findest sowas geiler als ich, wenn so ein Körperteil bearbeitet wird. Und ich finde, die haben das hier gut gemacht und die haben das auch gut verkauft. Trotzdem hatte das dadurch gewisse Längen. Und als ich dann gesehen habe, dass das Match 15 Minuten ging, habe ich gedacht, krass, ich hätte locker auf 20 geschätzt.
Ja, es hat sich natürlich zeitweise ein bisschen gezogen. Da bin ich bei dir. Aber ich finde, man hat hier zumindest immer wieder auch die etwas größeren Aktionen ja auch ausgepackt und dann auch teilweise also ein bisschen die Schurkerei auch von Edge in den Mittelpunkt gestellt, wo er dann bereits relativ früh hier den Turnbuckle gelöst hat, dann für den späteren Verlauf. Dann auch dieser kleine Wendepunkt, den wir gehabt haben, mit dem Double Crossbody in der Mitte des Rings, Styles, der dann eben auch späteren Verlauf versucht, hier eine Verletzung bei Edge hervorzurufen, indem er das Bein bearbeitet hat, einmal in der Ringecke, wo er dann angefangen hat, darauf einzuschlagen. Das sollte dann später auch mit dem Calf Crusher noch eine größere Rolle spielen. Was ich mochte, war zum Beispiel dann eine Aktion, wo Edge nach diesem Konter auf das Bein quasi, gegen sein eigenes Bein, da hat er dann gekontert, indem er AJ Styles an den Hals geschlagen hat. Das ist auch eine Aktion, die man sonst sehr, sehr selten sieht. Und Styles hat das entsprechend verkauft. Dann gab's
obwohl ich mich da erst, ich dachte erst, bis ich das dann gesehen habe durch die Ringrichterin, dachte ich erst, das sollte so ein Schlag gegen die Schulter sein, um die Schulter zu dingsen. Dann habe ich gesehen, ah, okay, es soll anscheinend der Hals gewesen sein.
Ja, der ist jetzt fieser Möb, der Edge. Und deswegen schlägt er jetzt an den Hals, wie früher der Undertaker.
Ja, aber Schulter ist ja auch nicht ohne, wenn die verletzt, wenn die dick bandagiert ist.
Ja, trag's mir nach. Was ich dann merkwürdig fand, was wir dann hier gesehen haben, es war ja so, dass wir haben ja diesen Calf Crusher gehabt, Edge, der sich kurz befreit, AJ Styles, der dann wieder den Calf Crusher ansetzt und Edge, der dann quasi flüchten will, damit er hier nicht durchrollt, hält sich ja dann im Turnbuckle fest und reißt ihn ja dabei ab. Und tatsächlich der Spear, beziehungsweise hier der Turnbuckle, kommt dann ja so ins Spiel, dass Edge derjenige ist, der quasi in seine eigene Grube hier fällt, ne? Also er reißt ja das Ding ab. Ich meine, es gab danach einen German Suplex und er will dann ja kontern mit dem Spear. AJ weicht aus und Edge speert dann hier erstmal in den Turnbuckle. Und dann haben wir, da muss ich auch mal sagen, hier Kritik an die Regie, da haben wir einfach mal ein Spear verpasst. Ist dir das aufgefallen mit dem Double Feature, wo dann der erste Spear in die Ringecke gezeigt worden ist? Dafür haben wir den Spear gegen Edge dann nicht gesehen, gegen AJ nicht gesehen?
Ja, das hatte dann ein bisschen Royal Rumble Vibes, wo sie dann den ersten Spear von Edge, glaube ich, einfach nicht gezeigt haben.
Ja, also das war schon ein bisschen schade. Ja, und wir sehen dann eben nochmal einen Spear-Versuch, dann nach dem ersten Spear, den wir dann nochmal in der Wiederholung gesehen haben, der Wiederholung quasi, gibt's dann nochmal einen Spear-Versuch, der wird dann eben mit dem Knie gekontert, dann, was du gesagt hast, der Styles-Clash mit den Seilen, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir ja, wir haben es gar nicht eingangs erwähnt, Damian Priest gesehen, der ja eigentlich hier banned from Ringside ist, aber der aber gesagt hat, hier, nee, also Ringside fängt ja da an, wo die Matten hier ausgelegt sind, deswegen bin ich hier nicht. Und dann kam ja Finn Bella raus und hat den ja quasi einmal da in den Ring geschubbt und da haben die beiden sich ein bisschen geboxt. Und da habe ich mich gefragt, so, Moment, jetzt ist er doch Ringside, oder?
Ja, also generell dieses, das brauchte man einfach nicht, oder?
Ja, man also, braucht es halt so im Sinne, dass man ein bisschen Tohubabohu hier um den Ring herum kreiert, dass du quasi keinen Ref-Bump brauchst, um dann hier unsere Maskenfrau zu einzuführen hier.
Aber gibt auch 100 bessere Arten, den Ref abzulenken in Matches, als dann einfach nur zu sagen, ja, ich bin ja nicht Ringside, weil Ringside ist erst einen Meter weiter. Also das war schon Quatsch.
Ja, das war ein bisschen quatschig. Aber wie gesagt, das Durcheinander wurde dann dafür genutzt, dass hier dann eine mysteriöse, in schwarz gekleidete Figur zum Ring kommt und AJ Styles attackiert, mit dem Arm über das oberste Seil reißt und AJ Styles ist dann davon entsprechend mitgenommen. Wenigstens hat er diesmal eine Aktion kassiert, ist nicht nur abgelenkt worden. Ne? Und dann gab es ja den Crossface und im Nachgang ja auch diesen Übergang in den Sleeper Hold, quasi wo er den Arm nach wie vor eingeklemmt lässt, aber dann auch mit richtig wirkt. Das hat mir ganz gut gefallen als Aktion. Wie war es bei dir?
Ja, war okay.
Ich finde, das hat AJ Styles gut verkauft. Und auch der Kommentar war ja hier, he's taking Styles to the gallows. Ich bin gespannt, ob das Ding jetzt auch irgendwie irgendwas mit Gallows heißen wird, diese Aktion, ob das quasi ein neuer Finisher wird.
Vielleicht der Luke Gallows.
Vielleicht. Auf jeden Fall, AJ Styles wird ohnmächtig und das Ding ist dann hier eben gelaufen. Edge gewinnt erneut durch Eingriff. Ja, Kai, und danach musst du noch herausgefunden werden, wer hier unter der Maske steckt.
Ja, was sie übrigens nicht gut gemacht haben, weil man hat ja sofort erkannt, dass es Rhea Ripley ist. Also, Rhea Ripley, du hast zwar immer so super markante Hosen und auch Stiefel an, aber nimm mal hier das Sweatshirt, das reicht schon, dann erkennt dich keiner. Das war nicht gut gemacht, meiner Meinung nach. Das hat mich so an, was die Maskerade angeht, an dieses Bild von Hulk Hogan erinnert, wo er diese Luchador-Maske aufhat. Und ich so, wer kann's wohl sein, Leute?
Mr. America.
Ja, also das war dann gut. Real Play ist da, hat sich die Haare schwarz gefärbt. ist jetzt Teil vom Judgment Day. Ja, macht Sinn, ist schlüssig. Ich hoffe, dass sie jetzt mal was mit ihr machen und nicht ihr wieder 100.000 verschiedene Tech-Team-Partnerinnen an der Seite stellen, sondern dass sie jetzt einmal ein bisschen Dominanz zeigen kann, zum Beispiel, dass sie da irgendwie profitiert von Edge, weil du hast ja noch in der Preview gesagt, Damian Priest profitiert deiner Meinung nach noch nicht so wirklich von seiner Partnerschaft mit Edge, weil er eigentlich nur der Prügelknabe ist. Ich glaube jetzt nicht, dass Ripley auch Prügelknabin wird, indem sie dann von AJ Styles, keine Ahnung, Styles Clashes kassiert. Das kann ich mir hier nicht vorstellen. Aber trotzdem ist das Problem so ein bisschen, das Match war zwar irgendwie anders, weil es um die Schulter ging, aber das Finish war jetzt trotzdem wieder wie bei WrestleMania. Also, ja, das ist mein neuer Rekrut, der greift ein und du verlierst deswegen.
Ja, kann man natürlich sagen, Judgment Day ist einfach AJ Styles immer einen Rekruten voraus, sozusagen. Ja, da hat es nicht gereicht, dass hier der gute Finn eingegriffen hat, sondern
also in 10 Matches hat Judgment Day dann 10 weitere Rekruten.
Klar, wie die NWO früher. Da wird einfach jeder geholt, der nicht rechtzeitig auf dem Baum ist, so ungefähr.
Oder der Bullet Club zu einer Zeit.
Ja, genau. Nee, aber klar, das ist natürlich jetzt aber, glaube ich, auch tatsächlich gewollt, dass man das jetzt hier so aufbaut, weil man ja dann dadurch auch so ein bisschen diese Stipulation mit dem Damian Priest Banned from Ringside ein bisschen umgangen ist, weil nicht er hat ja richtig eingegriffen, sondern es war ja Rhea Ripley. Trotzdem kann ja dann eine Match-Serie quasi starten mit AJ Styles und Finn Balor gegen Edge und Damian Priest. Also das wird ja auch garantiert kommen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir wieder das typische A versus B Booking bekommen. Und B gegen A und ich weiß nicht was. C gegen D. Du kannst das besser als ich.
Ich glaube hier eher weniger, weil Edge nicht so viel kämpfen wird in Weeklies.
Ja, ich bin gespannt. Aber du kannst ja auch mit Rhea Ripley kannst du jetzt auch nicht so viel anfangen. Also die Frage ist, nachdem ja schon lange Zeit gerüchtet gewesen ist, dass Rhea Ripley hier mit reinkommt, glaubst du, der nächste, der hier ins Match mit reinkommt, ist dann wirklich der, der ebenfalls gerüchtet worden ist, und das ist Ciampa?
Also wenn man jetzt nach dem WWE-Booking geht, bräuchte man noch irgendeinen männlichen Typen für die ganzen Tag-Team-Matches, die dann anstehen werden. Also ich bin mal gespannt, ob man da jetzt Ciampa reinpackt, so von, also, weil, ich sag mal, Priest und auch eine Ripley, die haben jetzt ja schon einen Look, der da so ein bisschen hinpasst. Bei Ciampa sehe ich das noch nicht so.
Also ich habe jetzt auch ein bisschen Angst.
Dass er dann morgen mit Kajal oder sowas rauskommt und sagt, Leute, ich bin jetzt auch ein Vampir.
Unmöglich ist das nicht, sage ich mal. Ja, mal gucken. Ich bin, wie gesagt, auch neugierig darauf, ob man das jetzt auch mal schafft, hier den Leuten um Edge so ein bisschen mehr Kontur zu geben, hier seinen Jüngern, ob dann vielleicht auch Rhea Ripley eine entsprechende Rolle hier zugewiesen bekommt. Was sind denn ihre Vorteile, ne? Weil es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Also wir gehen davon aus, jetzt einfach mal, dass wir drei Männer, eine Frau in der Gruppierung haben. Was ist der Vorteil für Rhea Ripley, wenn sie dann in dieser Gruppierung ist, während wir bei den Männern ziemlich genau wissen, ja gut, Edge würde halt gerne dann irgendwie um die großen Titel dann irgendwann gehen oder auch Macht. Mal schauen, wie man das auflösen wird. Ich finde es grundsätzlich erstmal spannend und ich hoffe, dass man da auch ein bisschen was mitmacht. Also wenn wir dann schon so ein Stable hier haben, dann sollen die auch ruhig ein bisschen dominant dargestellt werden und die sollen ein entsprechendes Standing bekommen. Das fehlt mir hier einfach ein bisschen. Aber werden wir sehen, wie sich das ausgeht dann.
Ja. Übrigens, was ein bisschen komisch ist, habe ich dann auch schon als Gag im Internet gesehen, wo es dann hieß, ja übrigens, jetzt hier die geleakte Hell in a Cell-Karte, da hat man einen Ausschnitt gesehen von WrestleMania Backlash-Card und überall wurde die Stipulation durchgestrichen und Hell in a Cell hintergeschrieben. Und so, also das wirkt jetzt gerade bei den ersten drei Matches so. Wir haben ja schon gesagt, dass jetzt nicht alles in Hell in a Cell ist, aber jetzt gerade diese ersten drei Fäden wirken wie, ja, das war jetzt das Match, das kriegt ihr nächstes Mal nochmal.
Ja, und das ist auch gerade natürlich nach WrestleMania so ein bisschen albern, ne, weil dann hast du quasi, so ist WrestleMania war jetzt hier vielerorten der Fädenbeginn, was ich irgendwie so merkwürdig finde eigentlich, ne.
Ja. Obwohl es eigentlich immer andersrum ist.
Genau.
Ja. Das ist ein bisschen komisch.
Weiß nicht, bin ich auch kein so riesengroßer.
Aber übrigens, was mich gestört hat, WWE setzt so viel auf Produktion und denn soll er ja alles immer perfekt sein, ne? Den kriegt man es aber nicht geschissen, diesen Shot mit Edge und den Flügeln richtig zu machen, dass die Flügel nicht aus seinem Kopf kommen oder was. Also, das muss mir auch mal einer erklären. Ob sie da gesagt haben, yo, sorry, wir haben heute leider nur einen Kameramann, der ist ungefähr so groß wie der Olf, der muss das jetzt regeln.
Der Kameramann, der so groß war wie Olf, ist übrigens der, der immer die Matches von Omos gefilmt hat. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja. Auch da haben sie die ganze Zeit von schräg unten gefilmt. Ja. Da wirken sie alle direkt eine Stufe größer.
Ja, aber also so Sachen nerven mich dann.
Ja.
Das kann doch so einfach geil aussehen. Dass man sagt, okay, hier Crowdshot, dann steht Ashton mit den Flügeln, mach mal Kamera rauf, runter und dann zack, wechseln wir auf die Kamera. Dass man das nicht geschissen bekommt, sowas nervt mich. Weil das eine geile Idee ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ist auch Edge nicht genau auf der Linie gegangen und deswegen war es so schwierig.
Vielleicht ist Edge schuld.
Genau.
Der sitzt im Doghouse.
Mindestens. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Match. Es ist das I Quit Match um die SmackDown Women's Championship von Charlotte Flair und die trifft natürlich auf Ronda Rousey. Und wir wissen es bei der Stipulation, da wird oft in einem Mikrofon gebrüllt. Das haben wir hier dann auch sehr oft gesehen. Und es ging auch relativ fix zur Sache. Ronda gleich an den Arm dran, so wie sich das bei ihr ja gehört. Armbar, der Finisher, schleudert hier Charlotte durch die Gegend. Charlotte kommt dann eben mit einer Clothesline zurück. Und einmal mehr ist Charlotte dann ja auch sehr oft hier die, ja, so ein bisschen Arrogante, die wir dann gesehen haben. Das soll ihr dann ja zum späteren Verlauf auch zum Verhängnis werden. Aber auch so ein bisschen die Feige. Ich muss dich da erstmal fragen, Kai. Grundsätzlich, du warst ja nicht so wirklich begeistert hier von der Ankündigung des Matches. Du bist nicht der allergrößte Freund von beiden Teilnehmerinnen hier. Hier haben wir jetzt zumindest, wir haben Waffen gesehen, ne? Wir haben auch ein bisschen Gewalt gesehen. Wie war hier deiner Meinung nach hier die Geschichte von dem ganzen Ding? Weil das ging ja schon sehr stark da in die Richtung, dass Charlotte ein bisschen zu arrogant ist und am Ende dann eben ihre Arroganz, die dann auch den Sieg kostet.
Ich muss da mit der Tür ins Haus fallen. Die Sache ist, ich mag I Quit Matches. Und ich finde sowohl Ronda als auch Charlotte richtig, richtig kacke. Aber ich hatte mit dem Match ganz, ganz viel Spaß. Also, ich fand das echt gut. Das hat mich unterhalten. Ich mochte den Anfang, wo direkt war, hier nicht zack, bisschen rumgrappeln, sondern nee, bums, Knie in eine Schnauze rein, Aktion, Tritte hin und her, direkt Gewalt. Ich mag dieses Step-Up nie von Ronda Rousey. Ich finde, das sieht irgendwie immer ziemlich geil aus, wenn man das sauber ausführt. Dann natürlich auch die Rückgriffe mit den Candlesticks. Obwohl es dann ein bisschen blöd war mit der Platzierung, dass man gesehen hat, ja gut, Charlotte geht es dahin, weil da auch zufällig zwei Candlesticks liegen. Aber das war dann okay. Da haben sie sich damit ein bisschen gekloppt, das fand ich passend.
Ich fand's auch cool, ganz kurz, ja. Weil dieser Spot, der war ja ein bisschen außergewöhnlich. Ich fand's cool, wie man hier Charlotte Flair hat entwaffnen lassen. Das fand ich so ganz originell, ne? Dass dann die Candlesticks hier quasi erstmal so eingeklemmt werden, dann durchgerollt und dass dann auch Ronda sich hier quasi beide sichert, dann so ein bisschen post, das fand ich jetzt auch, ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute das affig fanden. Das wundert mich eigentlich, dass du es nicht affig findest. Das wäre sonst so ein Spot für Kai gewesen eigentlich.
Ja, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt einfach schon zu positiv gestimmt.
Ach so, okay. Also, und dann ja auch diese Schläge, wo sie dann ja wirklich mit beiden Candlesticks hier eine Kakophonie der Gewalt eingeläutet hat, wo ich mir auch gefragt habe, okay, ob da jetzt jeder Schlag so 100% koordiniert gewesen ist. Also ich möchte da nicht dabei gewesen sein, sagen wir es mal so.
Ja, du hast ja auch gesehen, dass dann Charlotte irgendwann an der Hüfte so eine ganz, ganz, ganz fiese Wunde hatte. Du merkst das, ja, da wurde auch einfach draufgezimmert mit den Candlesticks. Wir hatten es ja letztes Mal schon, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, in der Metro, wo wir gesagt haben, ja, diese Brawls in der Crowd, einfach nur, um da einmal rumzugehen. Ich glaube, es war sogar ein AEW-Match.
Ja, das war bei Adam Page gegen Adam Cole, ja.
Ja, wo wir gesagt haben, ja, das muss jetzt hier nicht sein. Hier mochte ich das, weil ich auch fand, dass die auch in der Crowd ein paar gute Bumps genommen haben, wie zum Beispiel diese Aktion, wo Charlotte dann Ronda da in die Wand wirft. Einfach, das war ganz, ganz passend. Also da hat mir auch der Brawl gefallen. Dann auch das, was der Ringside gezeigt haben. Zum Beispiel dieser hängende Armbar oder auch immer dieses Arbeiten mit der Barrikade, dann da wieder eine Powerbomb drauf, dann da ein paar Chops, immer wieder reindrücken, solche verschiedenen Sachen. Also ich mochte, dass sie hier so ein bisschen die ganze Arena genutzt haben. Klar, wir hatten schon andere Equip-Matches, wenn ich jetzt an John Cena gegen JBL denke. Die haben das natürlich besser gemacht, auch mit einer anderen Gewalt. Und da wurde ja auch gesuppt bis zum geht nicht mehr. Aber ich finde, du hast sie gemerkt, das ist ein Kampf.
Ja.
Und da wird alles benutzt und geguckt und von Situationen, was kann ich machen, was kann ich wie wo einsetzen. Dann auch dieser hängende Armbar von Ronda Rousey, wo Charlotte das auch gut gesellt hat, meiner Meinung nach, mit dem Schreien. wo ich dann auch da saß und dachte, ihr lasst dich doch fallen, dann ist der Move doch durch und 1, 2, 3, zack, bums, lässt sie sich fallen und der Move ist auch vorbei, was auch ein trotzdem gefährlicher Bump ist, weil du siehst ja nichts in dem Moment.
Ja, ja.
Also das auch, das mochte ich. Was mich trotzdem ein bisschen gestört hat, war, dass man gerade Ronda Rousey einfach nicht verstanden hat. Also ich habe nie verstanden, was die gesagt hat. Außer ganz am Ende, wo sie meinte, ja, ich habe mir gewünscht, dass du das sagst. Sonst habe ich die nie verstanden.
Das stimmt. Da fehlte ein bisschen die Puste irgendwie. Das ist ja ein paar Mal gefragt worden. Das eine Mal, da konnte man so vermuten, dass sie ihr Job like und dann war irgendwie das Mikro weg. Das konnte man nicht so richtig verstehen. Und das andere Mal hat sie, glaube ich, dann im Figure 8 sowas gesagt wie, do you wanna quit? Und sie hat dann gesagt sowas wie, I never did oder sowas in der Richtung. Aber das konnte man, wie gesagt, nur schwer verstehen. Bei Charlotte war das sehr eindeutig, wenn sie dann Hell No gerufen hat. Und Kai, du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Die beiden haben ja wirklich alles verwendet, was so nicht nied- und nagelfest gewesen ist. Und gerade Charlotte hat das ja gemacht. Das fand ich wiederum ganz geil. Nach dieser Offense-Phase von Ronda, wo die beiden da draußen gewesen sind, wo Charlotte sich einfach mal so eine Kamera vom Kameramann geschnappt hat, den Ronda entgegenwirft, um sie quasi der Kendo-Sticks zu entwaffnen. Und dann ging es ja auch, dann wie gesagt, ins Publikum, wo sie sich dann einfach mal so einen Getränkebecher von Guard geschnappt hat. Guard in Anführungsstrichen, ne? Das war natürlich geplant, aber dann ihr eben Ronda das Getränk ins Gesicht gekippt hat. Fand ich ganz gut. Mir ging das Gekreische ein bisschen auf den Keks, aber das ist, glaube ich, einfach sehr subjektiv. Was mein großer What-the-fuck-Moment gewesen ist übrigens im Match, war, als Pat McAfee gerufen hat, Is that the Fiend in the first row?
Das fand ich auch witzig, ne? Weil da, guck mal, da ein Kind mit der Fiend-Mask. Das war ganz witzig. Was mich nur wieder nervt, ist, dass dann jede dumme Kack-Wrestling-Seite direkt wieder Clickbait machst, wo du dann auf deren dumme Scheißseite gehen musst, so The Fiend was mentioned at WrestleMania Backlash. Click here for full video oder sowas. So, ich war auf 5 Seiten und jedes Mal sofort und dann wieder direkt ein Bild von Bray Wyatt vorne drauf, ne, dann bist du so, klickst so, ich habe dann auf einen Artikel draufgeklickt, weil ich natürlich war, mal gucken, wie sie es verkaufen, weil es war ja klar, dass es einfach nur darum geht, dass Pat McAfee gesagt hat, da ist halt ein Blach mit der Fiend-Maske, fertig. Und dann wieder, der Fiend wurde gementioned. Oh, ist das vielleicht ein Comeback-Fragezeichen? Also, ich hasse sowas, ne? Dieser Clickbait-Journalismus-Müll da. Hoffe übrigens aber auch da, dass Pat McAfee dafür nicht so viel Ärger bekommt.
Ja, das frage ich halt. Ich glaube, manchmal platzen so Sachen aus dem raus und dann ist es halt so passiert, ne? Egal. Auf jeden Fall, hier wird ja dann auch zum Ende hin der Stuhl mit ins Geschehen eingebracht und dann will ja Charlotte auch diesen Stuhl hier einsetzen. Naja, sagt dann noch Ronda sinngemäß, ne, das hier ist übrigens deine letzte Chance, ne, du kannst jetzt aufgeben, ansonsten alles Gute zu Muttertag.
Ja, warte, also es gab vorher noch den Natural Selection
auf dem Stuhl. Ach stimmt, Natural Selection habe ich vergessen, richtig. Ja.
Du hast, und dann gab es auch noch den Figure 8,
ja,
was relativ wichtig ist.
Ja, und dann sehr viel Gekreische und dann kam eben dieses Never Did genau. Auf die Frage, genau. Und dann soll es ja quasi, also ich vermute, dass dann hier der Figure 8 mit dem Stuhl angesetzt werden sollte. Und daraus dann diese Beleidigung entstand, ne? Und auch da wissen wir ja, Ronda seit kurzem Mutter und das war ja eben an Muttertag, das hat dann ganz gut gepasst. Aber, lieber Kai, es sollte dann ganz anders kommen, weil Ronda dann geistesgegenwärtig hier Charlottes Arm in dem Stuhl einklemmt und eben im Armbar einklemmt, aber die erstmal nicht aufgibt, überraschenderweise.
Genau, und dann war es natürlich ganz cool, dass dann Ronda Rousey sagt, so ja, ich habe gehofft, dass du das sagst, Bitch, was ja das neue Wort ist. Und dann wird nochmal viel heftiger am Arm gezerrt und dann quasi sofort sagt Charlotte, I quit. Das war natürlich wieder sehr cool und Ronda Rousey ist ja die baddest woman on the planet. Aber ich fand das passend.
Ja.
Also, wie gesagt, der Armbar ist halt hier die Waffe natürlich, ne? Und dann hat's, die haben das gut aufgegriffen. Wie du gesagt hast, Charlotte natürlich ein bisschen auch von ihrer eigenen Arroganz besiegt, von ihrer Hochnäsigkeit und Ronda Rousey dann geistesgegenwärtig nimmt den Arm. Und du bist erst, könnte es das sein? Und dann Charlotte hält durch. Und dann wird eben nochmal heftiger dran gerissen. Ja. Was soll ich sagen? Ich mochte das. Ich hatte damit meinen Spaß. So wenig ich die beiden auch mag, die haben das hier echt gut gemacht. Und so schlecht das WrestleMania-Match war, hier haben sie das genaue Gegenteil gezeigt, finde ich.
Dass ich das mal von Kai hören würde hier, dass der mal ein Match von Charlotte und von Ronda Rousey mögen würde.
Man muss auch ehrlich sein.
Ich schaue gerade aus dem Fenster, ob da nicht irgendwie Frösche regnen oder irgendwas anderes.
Der Aufstieg verändert mich.
Ja, ich merke schon, du bist langsam weich, Kai. Was ist los?
So viel geheult am Wochenende. Ich bin jetzt ein emotionaler Typ.
Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eben Ronda Rousey als neuer SmackDown Women's Champ. Und es wurde ja dann auch im Nachgang noch Breaking News mäßig hier mitgeteilt. Charlotte hat sich, ich glaube, es war die Elle, ne, den Radius gebrochen. Oder ist es die Speiche? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sie hat sich den Arm gebrochen in diesem Match.
Es Elle ist Speiche halt irgendwas davon. Pat McAfee hat es sehr schön erklärt.
Ja, aber
leider weiß ich nicht, wie das, also, ihr hättet vielleicht die deutschen Begriffe verwenden können, dann hätte ich es auch verstanden.
Genau das. Ist ja im Endeffekt auch egal. Auf jeden Fall, Fightful hat direkt vermeldet, es ist eine Storyline-Verletzung. Man will Charlotte erstmal für eine gewisse Zeit aus dem Geschehen raushalten. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, da haben wir jetzt auch erstmal die Nase ja. voll von. Und es ist ja dann auch wieder ein Ausrufezeichen für Ronda Rousey, ne, dass sie dann eben hier ihren Arm gebrochen hat. So, warum auch nicht?
Das stimmt.
Andere Ankündigung war natürlich hier, dass Cody den Money in the Bank Showcase angekündigt hat, ne, den nächsten großen Stadion-Pay-Per-View, den wir dann hier auf dem Plan haben am 2. Juli. Das ist dann ein Samstag, wohlgemerkt. Ne, Samstag auf Sonntag findet das wieder statt. Da können wir uns wieder alle drauf freuen. Da kann man dann alle, auch wenn man arbeiten muss, kann man dann da vor der Glotze hängen und sich übers Wochenende schön die Show reinziehen. Wir haben dann natürlich auch dann am Sonntag den Review-Podcast dazu. Aber das Spannende hier, worüber auch schon fleißig bei uns auf Discord diskutiert worden ist, war ja, dass Cody hier gesagt hat, ne, wer den Koffer sich holt, der sichert sich quasi auch einen Spot im Main-Event von WrestleMania. Ja, Kai, was ist denn da los?
Ja, da war ich auch sehr verwirrt.
Oder ist das einfach nur so theoretisch, ne? Weil der kannst du ja überall einlösen.
Genau, also habe ich mich jetzt gefragt. Also, weil es heißt es jetzt nur, ja, dann könntest du zum Beispiel den Rollins machen und sagen, ich warte jetzt und cash bei WrestleMania ein. Oder ist der Koffer jetzt an Bedingungen geknöpft? Weil das wäre ja kompletter Müll. Also, ja. Weil der Money in the Bank Koffer lebt ja davon, von den Cash-Ins. Das ist ja das Geile. Und für dieses WrestleMania-Ding haben wir eventuell schon ein anderes Event mit dem Namen Royal Rumble. Keine Ahnung, ob man davon gehört hat. War dieses Jahr Müll, aber trotzdem. Also, ich hoffe, dass das so ein, nennen wir es Versprecher, zu komisch dargestellt war, weil der Koffer soll der Koffer bleiben.
Ja, und vor allem, es macht ja auch keinen Sinn, jetzt im Juli den Koffer zu gewinnen und den schleppst du dann bis nächstes Jahr durch die Gegend einfach nur so, weil du eh weißt, dass du den Shot bei WrestleMania bekommst. Das ist doch schon ein bisschen doof irgendwo, ja. Wie du schon sagst. Also der Koffer lebt ja davon, dass das immer wieder angedeutet wird und ich hoffe, dass das einfach nur doof formuliert gewesen ist und man nicht Money in the Bank und dieses ganze Match, was ja ohnehin schon aufgeweicht worden ist und man hat sich ja da schon so ein bisschen totgelaufen mit dem, aber dann nehmt ihr doch nicht noch den Alleinstellungsmerkmal dieser Unwägbarkeit, das wäre ein bisschen schade. Ja. Naja, gucken wir mal. Auch darüber kann man dann natürlich in unserem nächsten Wochenend-Podcast vortrefflich quatschen. Da sprechen wir ja über Cody und über das, was er mal war und was aus ihm werden soll. Nächstes Match auf der Card. Der zweite Klassiker, den wir hier haben, nach Omos gegen Lashley. Madcap Moss gegen Happy Corbin. Und ich habe mir aufgeschrieben, meinen ersten Satz hier, Madcap Moss jetzt im absoluten Super-Babyface-Modus. Also ganz im Ernst, der ist ja jetzt schon nicht mehr auszuhalten, wie der mir der auf den Keks geht, Kai. Also kommt da rein, thumbs up, yeah, yeah, Leute, feuert mich an. Das ist doch wie gemacht dafür, dass der jetzt diese eine Feder hat, dann nochmal eine kleinere Feder hat und dann landet er bei Main Event und hat nichts zu tun.
Das war ja auch ein bisschen das, was ich schon in der Preview prophezeit habe, dass es hier über diese Richtung geht. Man hat so ein Team, was 6 Monate zusammen ein bisschen rumzaubert. Man weiß nicht, was man machen soll. Man splittet die. Man denkt, oh, guck mal hier, das ist der Gute. Aber letztendlich findet den auch keiner so wirklich gut. Auch wenn, also ich glaube, die Crowd hatte einfach Bock an dem Abend, weil da wurde ja schon auch gejubelt. Und dann auch beim Sieg von Madcap Moss haben auch ein paar Leute gejubelt, wo ich mir denke, ja, ist schon cool, dass ihr hier gerade eure Rolle spielt in diesem ganzen Ding. Das ist dann schon auch gut, weil dafür sind die Fans ja da. Aber es ist wirklich Madcap Moss Mega 0815 im Hype Bros Modus unterwegs. Also es wird so laufen, wie du gesagt hast. Der kriegt da vielleicht nochmal irgendeine Fehde, kann nochmal gegen keine Ahnung wem kämpfen und dann wird er beim Main Event versauern. Also das Schlimmste ist ja wirklich, dass man sagt, Madcap Moss, das ist unser heißes Eisen, der wird das IC Champ und landet danach beim Main Event, wenn dann doch wirklich weiterhin egal ist.
Also ich finde es halt schade. Also klar waren die beiden jetzt nicht die super Attraktion bei SmackDown zusammen, aber die haben doch eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt trennst du so und du weißt eigentlich genau, Baron Corbin, Happy Corbin, egal welchen Namen man davor setzt, Corbin, der wird halt weiterhin in der Midcard als Heel-Act funktionieren. Den musst du auch nicht Babyface-Turn, sonst irgendwas. Der ist halt Heel, der ist halt da, das ist okay. Ja, dann hat er seine Stinker-Matches dazwischendurch, die keinen so richtig interessieren, aber der macht ja seinen Job ganz ordentlich für das, was es ist. Ne? Aber es ist vorhersehbar, dass das hier nicht funktioniert. Und auch das Match hier war ja nicht besonders aufregend. Und dann hat er am Ende ja noch nicht mal den absolut super klaren Sieg bekommen. Ne? Also wir haben ja eigentlich ein Match, was über weite Strecken von Happy Corbin dominiert wird, wo quasi auch die ein Großteil seiner Trademark-Aktionen wirklich durchgeht, von schon zu Beginn einem Chokeslam bis hinten den Deep Six im Abschluss. Und dann ist es dann am Ende ein Sunset-Flip, den ich gefühlt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe, dass der mal durchgeht, der dann den Sieg hier für Madcap Moss bringt. Also das Match an sich, das hätte es hier nicht gebraucht. Und da bin ich jetzt auch mal ganz frech, da hätten es andere Fäden, die wir bei Raw und SmackDown noch haben, die hätten es eher verdient, hier auf der Karte zu sein. Allen voran vielleicht sowas wie Becky Lynch gegen Asuka zum Beispiel, hätte ich wesentlich lieber gesehen.
Ja, oder Ricochet hätte ich auch gerne Mansbrot auf der Karte gegönnt. Oder generell dem IC-Belt vielleicht.
Ach, Schnickschnack.
Ja, aber also ich gehe damit, ich war auch sehr verwundert, dass es dann nach dem Sunset Flip das Cover gab. Ja. Also ich war da auch sehr, sehr verwundert. Aber gut, sollen sie machen.
Ja, ansonsten, wie hast du das Match gesehen? Ich glaube, hier müssen wir jetzt keine Move-by-Move-Review machen, weil das war eben wirklich ein besseres TV-Match, was wir gehabt haben eigentlich.
Ja, also ich habe mir, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, Fehde ist mir egal, bin ich ganz ehrlich. Aber hey, ist doch cool, dass sie denen da die Zeit geben für das Match. Also, dass man denen ja ihre 15 Minuten gibt, guckt danach und sehe, ah, okay, das ging in 9 Minuten 50. Hat sich länger angefühlt, wenn ich ehrlich bin. Und das war's auch. Es war so ein, also es war ja nicht mal schlecht, das ist die Sache. Also, das war jetzt weg davon, dass man sagte, Mann, das war ja ein Totalausfall, das war Müll. Aber es war egal.
Ja, es fehlt auch die Intensität. Also was mir halt massiv gefehlt hat, war dafür, dass das ja durchaus eine persönliche Fehde ist. Hier haben sich zwei Freunde quasi entzweit. Mir fehlt ja auch hier einfach das Feuer drin. Ne? Also wenn du doch von deinem Kumpel verarscht wirst, der Kumpel möchte dir hier die Trophäe, die du, deine erste große Trophäe, die du errungen hast, will der kaputt machen. Vorher haben sie sich noch geprügelt und dir durch die Gegend gescheucht. Dann hat Madcap Moss Happy Corbin, ich komme langsam mit den Namen durcheinander bei den ganzen Wechseln, beleidigt und sowas, da muss doch ein bisschen mehr Feuer dran sein. Stattdessen war das so, ne, es spielt alles keine Rolle, sondern das, wie du gesagt hast, das war wrestlerisch jetzt nicht grottenschlecht, da waren keine fiesen Botches dabei oder sonst irgendwas, das war kein Match, was wir in On the Pole besprechen müssen, aber es war einfach ein Match, das keinerlei großen Emotionen erzeugt
hat. Also das ist halt ein Match, über das wir nie wieder sprechen werden.
Ja, genau, so ist es. Und wie gesagt, Corbin, ein Großteil der Offense und eben Madcap Moss, der dann immer wieder zurückgekommen ist, teilweise auch mit wirklich athletischen Aktionen, also was natürlich richtig cool war, wo er dann auch Corbin hier mit einem Fallaway-Slam durch die Gegend geschleudert hat, das sah dann eben schon ganz cool aus. Und dann eben am Ende, ja, nach dem Deep Six gab es dann erstmal einen Two-Count und danach eben, ja, den Sunset Flip nach hier einem ausgewichenen Clothesline und dann eben das Finish für Madcap Moss. Und ich glaube, da muss man auch gar nicht viel mehr drüber reden. Ich befürchte aber auch, dass wir diese Fehde noch weiterhin sehen werden, Kai. Also ich sehe das noch nicht, dass die Fehde komplett vorbei ist.
Nee, sehe ich auch. Also allein durch die Tatsache, weil sonst beide gar kein Programm hätten.
Ja.
Also das wirkt ja auch alles sehr aus der Not geboren, dass man sagt, ja, wir wissen nicht, was wir mit dem machen sollen. Deswegen haben die jetzt die Fehde hier und deswegen wird es auch weitergehen.
Ja. Wart mal ab, bis Happy Corbin Ricochet den IC-Title abgenommen hat und die beiden mit IC-Title-Fäden.
Ja, nee, wie gesagt, der Madcap Moss nimmt den ja ab.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das machen wir ganz, ganz traditionell. Heel nimmt den Titel ab und dann dürfen die beiden hier ran. Ach, das war alles nicht so richtig geil. Kommen wir zu was ganz, ganz anderem. Weil wir haben ja auch in der Preview ein bisschen rumgerätselt, wer wird denn jetzt hier im Main Event stehen, wer wird sein. Und dann ist es dann doch das große Six-Man-Tag-Team-Match, wo wir eigentlich gesagt haben, Mensch, das hat man jetzt so schnell uns aufgedrückt. Wir haben uns eigentlich auf ein Unification-Match gefreut. Und dann haben wir hier im Main Event eben doch das Match zwischen der Bloodline auf der einen Seite, Roman Reigns und den Usos gegen, jetzt muss ich den inneren Pat McAfee mit mir triggern, RK McBro, ne? RK Bro und Drew McIntyre auf der anderen Seite. Was hast du dir gedacht, als du schon, das wurde ja schon relativ früh angekündigt, dass wir hier das Six-Man-Tag im Main-Event gesehen haben. Glaubst du, hast du gedacht, so, ja, das ist genau richtig, oder warst du verwundert?
Ich war sehr verwundert. Also besonders, weil du ja auch in der Preview sehr logisch erklärt hast, warum Ronda Rousey gegen Charlotte Main-Event sein könnte, sollte, dürfte. Wo sie auch darum ging, ja, hier, die haben es da nicht bekommen, jetzt kriegen sie hier die Chance, den Spot, und Ronda Rousey ist ja sowieso eine schwierige Person und hin und her. Aber mein Problem ist natürlich klar, ne? Also muss ich überlegen, hier sind von 6 Teilnehmern sind 5 Teilnehmer Champions. Das sind ja eigentlich so die Diamanten der Firma. Also das ist das Tafelsilber. Die musst du ja ins Main Event stecken, weil das sind ja die Champions. Das Problem ist nur, dass sich diese Paarung so stark nach Hausschau anfühlt. Weil es ist ja wirklich dieses, ja, die Guten gegen die Bösen. Und es steht nichts auf dem Spiel. Und es geht nur um die Ehre. Und deswegen habe ich es, also finde ich, ist es ein komisches Main-Event. Weil es ja trotzdem, das klingt zwar komisch, aber du weißt, wie ich das meine, eigentlich ein egales Match ist.
Ja, also ich finde, was ich hier ganz spannend fand, war das Publikum zu beobachten und wie die reagieren, weil dieses Match hat ja schon so Title Implications, wie man so schön sagt. Na, alle erwarten irgendwo, dass wir McIntyre gegen Roman Reigns als nächste große Fehde bekommen, was wir zu 99% auch bekommen werden. Aber wie sind denn die Leute bitteschön auf Randy Orton abgegangen? Und inzwischen frage ich mich, gerade auch, weil der ja dann auch hier den RKO zeigen durfte gegen Roman Reigns und den damit ja auch ordentlich erschüttert hat, inzwischen frage ich mich, glaubst du, man hält sich hier bei WWE beide Hintertürchen so ein bisschen offen?
Nee, ich glaube, also das ist ja das, was mich auch immer wundert. Ich vergesse jedes Mal von Event zu Event, von Show zu Show, wie over Randy Orton ist. Also wie die Leute auf den RKO abgehen, wie lautstark gefordert wurde, dass Randy in den Ring kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir Randy gegen Roman bekommen. Also auch beim besten Willen nicht. Ich habe mich trotzdem gewundert, dass er dann hier auch Roman RKO verpassen durfte, weil das wäre eher so ein Uso-Ding gewesen, die einzustecken, was sie natürlich auch noch gemacht haben, steht ja außer Frage, weil die Leute wollen mehr als nur ein RKO sehen. Aber ich sehe es trotzdem so, dass Drew McIntyre gegen Roman kämpfen wird, dass das die Fehde sein wird, mit der wir gehen. Randy Orton ist mit den Usos beschäftigt, und irgendwann, weil es Randy Orton ist, da freust du dich natürlich auch, wird zum Split kommen und dann ist Randy Orton mit Riddle beschäftigt. Wobei ich mich dann auch frage, ich weiß gar nicht, ob das einem Riddle so gut tun wird. Also die sollten RK-Bro noch lange RK-Bro sein lassen, meiner Meinung nach. Ja, aber um die Frage zu beantworten, nee, ich glaube nicht, dass man da irgendwas weiteres plant.
Aber das ist schon krass, alle lieben Randy Orton, oder? Also
ja, also es ist wirklich irre. Also das wird auch gefühlt immer mehr. Also ich weiß es auch nicht.
Ja, das ist auch mein Gefühl gerade. Also er ist gerade over wie Sau, und auch, dass sie ihn da quasi so lange draußen gehalten haben. Es hat ja nur noch mehr dafür gesorgt, dass die Leute da wirklich drauf hingefiebert haben, dass er endlich reinkommt. Und damit können wir mal so ein bisschen ins Match einsteigen. Also ich finde, das war ein echt unterhaltsames Ding. Und du hast gemerkt, dass die 6 Männer, die wir hier im Ring haben, dass die sich wirklich den Allerwertesten aufgerissen haben, um die Leute, die vielleicht jetzt nicht so viel Bock auf dieses Match gehabt haben, die auch wirklich damit reinzuholen, dass man da auch wirklich viel mit reingepackt hat, ne? Das fing ja hier erstmal an mit Jimmy Uso und Riddle, die den Anfang gemacht haben. Riddle, der dann relativ schnell das Kommando übernommen hat und dann McIntyre reingebracht hat, der dann auch mit Jimmy Uso relativ fix hier den Boden aufgewischt hat, also schon klar gemacht hat, so okay, der ist auf jeden Fall eine Stufe über den Usos, hat hier diesen Leapfrog aus der Ringecke ja gekontert mit so einer Art Big Boot, also auch mit so einer Mini-Claymore quasi. Dann diesen Deadlift-Suplex aus dem Knien heraus, was ich auch immer wieder beeindruckend finde, was die da so aus den Ruhephasen quasi für Kraft erzeugen können. Und natürlich, wir haben alle darauf gewartet, dass Roman Reigns hier reinkommt, ne? Und dann gab es ja auch das erste Zeichen und da hat er gesagt, so, nee, also jetzt erstmal nicht. Paul Heyman hat auch gesagt, so, nee, du musst nicht reinkommen, ne? Ich finde es interessant, wie man das hier gemacht hat, weil man hat ja quasi mit drei Persönlichkeiten so ein bisschen gespielt, wann die endlich reinkommen. Also bei Drew McIntyre ging es relativ fix, aber bei Randy Orton hat man extrem damit gespielt und mit Roman Reigns dann eben auch. Und als der dann eben da reingekommen ist und als Riddle dann auch isoliert worden ist, hat man dann ja auch gesehen, dass die Bloodline hier ordentlich zugeschlagen hat, aber auch vielleicht hier ganz wichtig zu erwähnen, dass es ja im Endeffekt ein Fehler von Roman Reigns gewesen ist, dass das erste Hot Tag hier durchgegangen ist, oder?
Ja, also das sowieso. Aber ich fand es halt auch ganz unterhaltsam, dass der erste Aspekt, auch wenn Randy super over war, es ging ja wirklich darum, wann kriegen wir Drew gegen Roman?
Ja.
So, und das war ja auch, wie du schon gesagt hast, Roman ja auch so ein bisschen mitspielt, dass sich mit Heyman berät. Dann geht der ja auch erst einmal rein. Und du denkst, und dann laufen sie so umeinander wie so zwei Löwen in einem Käfig und du bist so, jetzt kurz aufeinandertreffen. Aber nein, natürlich, Roman sagt, Leute, können mich mal alle. Und taggt wieder aus, natürlich, wie er eben ist, ne? So nach dem Motto, ich mache hier gar nichts, wenn ihr das wollt. Ich mache das alles so, wie ich möchte. Und dann auch, wie er es ja sowieso sehr gut macht, was so Mimik angeht, als es dann das Hottag von Riddle gibt, dann auch eben sehr schockiert guckt, als es dann ist, okay, jetzt Drew McIntyre gegen Roman, weil die Usos liegen beide draußen. Und das war ja schon, hast du gemerkt, ein Höhepunkt, auf den wurde ganz klar hingearbeitet.
Genau, da war ja auch die Spannung drin. Also ich finde, das Match, das hat wirklich auch davon gelebt, dass du halt eben dann diese Persönlichkeiten gehabt hast und du wolltest sie dann auch gegeneinander sehen. Und das, ich fand's echt unterhaltsam. Also auch als Main Event, ich hätte es vielleicht nicht unbedingt als Main Event gebraucht, hätte auch für mich weiterhin das I Quit Match zwischen Charlotte und Ronda gut hingehört. Aber nichtsdestotrotz, wie du richtig gesagt hast, hier ist so viel Gold, das kann man auch als Main Event stellen. Und ich mochte dann auch die Art und Weise, wie man dann hier die Aktion weiter aufgedröselt hat, weil im Endeffekt ist ja erstmal Drew McIntyre super dominant, muss dann abgelenkt werden von, ich glaube es war Jey Uso, damit Roman Reigns hier seinen Superman-Punch zeigen kann, dann geht's nach draußen, Roman Reigns wirft McIntyre in die Barrikaden und sehen dann ja auch Roman, der dann ja nach einer Jumping Close dann ja auch nochmal hier auf ganz dicke Hose macht und klarstellen will, wer hier der Head of the Table und Tribal Chief ist und sich hier beide Belts reichen lässt. Das, ja, einfach mal so in der Mitte des Rings, einfach mal nochmal, oder Mitte des Matches vielmehr, einfach nochmal ein bisschen feiert und dafür dann ja auch, ja, bestraft wird, beziehungsweise dann ja, gibt's ja den nächsten Hot Tag und dann kommt ja auch endlich Randy Orton rein und da geht's ja dann rund.
Ja, das stimmt, also das war dann der zweite Punkt, wo ich mir auch wirklich aufgeschrieben habe, alle wollen Randy. Und man muss halt wirklich generell bei dem ganzen Event, aber auch gerade bei dem Match, die Crowd loben. Weil die Crowd macht dieses Match zwei Stufen besser. So, es ist, wie du sagst, die reißen sich natürlich den Arsch auf die Leute. Und die zeigen auch gute Aktionen. Das Match war auch wirklich gut präsentiert. Also es gibt noch verschiedene Sachen, die ich hier an dem Ding mochte. Aber wie die Crowd hier mitgegangen ist, bei WrestleMania Backlash, bei einem Match, in dem es um nix geht, das ist schon ein ganz großes Kino. Und deswegen, dann fühlt sich der Tag von Randy, der fühlt sich ja an, also der hat sich so groß angefühlt. Und auch dann später, als es dann die verschiedenen Konter gab, dann wie gesagt, zum Beispiel dieser RKO gegen Roman, wo der Superman-Punch gekontert wird. Dann diesen anderen RKO gegen Jimmy Uso war es, glaube ich, wo es diesen Hangman-DDT gibt, also diesen Spike-DDT. All diese Sachen, die Crowd ist ja komplett mit, also bei jeder Aktion sind die ja ausgerastet, die Randy Orton gezeigt hat. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel von, eine Crowd kann ein Match so viel besser oder größer machen.
Ja. Ja, da war halt auch eine Stimmung dann in der Bude, ne? Also das war dann auch richtig cool und da war dann auch Feuer da und dann waren ja auch die Regeln so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Klar, du hast noch immer die Wechsel gehabt, aber das ging ja dann auch einfach drunter und drüber und ich finde, ab dem Zeitpunkt war das Match auch einfach super kurzweilig und es hat einfach Spaß gemacht, ne? Dann da zuzuschauen, was da gerade passiert. Wir sehen ja dann auch, dass Drew McIntyre nach den Attacken draußen, dass er dann zurück im Ring ist, dass er dann hier die Claymore ankündigt, dann aber die Usos gemeinsam quasi ihn hier ausschalten. Da gab es dann quasi gleich mehrere Superkicks. Erstmal ein Einzel, ich glaube erstmal von Jey Uso und dann gab es dann noch einen Doppelten.
Ja.
Jimmy war ja noch ordentlich angeschlagen, auch durch den RKO vorher, aber trotzdem hat er sich dann hier wieder aufgerappelt. Wir sehen dann auch, wie ein Riddle dann im späteren Verlauf wieder zurück ins Match kommt, dann auch die Usos hier nochmal aufräumen, nochmal Tempo macht. Floating Bro, den RKO hier ankündigt, der geht aber daneben, es gibt einen Pop-Up-Neckbreaker von Jey Uso, dass dann Randy Orton wieder den Save machen muss.
Der auch echt geil aussah übrigens, muss man sagen. Dieser Neckbreaker sah richtig, richtig gut aus.
Genau das. Ja, und dann ging es ja, Kai, eigentlich im, in diesem Tempo wirklich weiter, ne? Und wir sehen dann ja auch, wie Drew McIntyre und Roman Reigns sich draußen noch prügeln. Soll erst so was eine Powerbomb von Drew McIntyre gegen Roman Reigns geben. Ja, da wird dann aber gekontert, weil Jimmy Uso greift kurz ein, entledigt sich einfach mal Drew McIntyre hier mit dem Glasgow Kiss, aber Roman Reigns nutzt dieses kurze Fenster, den Uranage durch den Tisch, und damit ist McIntyre hier erstmal raus. Ja, und dann geht's wieder zurück in den Ring. Also wie gesagt, wenn man das so sich so vor Augen führt, was da alles passiert ist, das ist schon auch in der Art und Weise, wie es dann choreografiert und in der Abfolge und in der Matchstruktur gewesen ist. Ich fand's richtig cool. Mir machen solche Matches Spaß. Klar, hat ein bisschen was von Hausshow, aber ganz im Ernst, kann man so machen.
Ein Vergleich, den ich gelesen habe, den ich auch ganz passend fand. Da hat jemand geschrieben, das Match hat sich ein bisschen angefühlt wie diese typischen PWG 3 gegen 3 Matches.
Ja, ja.
Oder sei es auch halt wie so ein Karat 3 gegen, also Tag 3 Match. Du sagst so, wir schmeißen ja nochmal alles rein und ja, ist zwar ein Tag Match, aber letztendlich kommen am Ende die Regeln mit dem Taggen. Machen wir noch, aber jeder darf auch trotzdem mal reinkommen und irgendwie seine Aktion zeigen. Und gerade so im letzten Drittel, würde ich sagen, sogar komplett, wenn nicht sagst, der letzte Viertel, war das ja die ganze Zeit so, es wurde in den Ring gegangen, so ob da jetzt einer gerade offiziell drin ist, so ja, komm, ist doch auch egal, der zeigt seinen Move, der zeigt seinen Finisher. Und was ich wirklich mochte, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, dass es hier geschafft haben, dass jeder sein Spotlight bekommen hat.
Ja.
Also jeder hatte seine Aktion, seine großen Aktionen, wo man dachte, ach krass, guck mal. Also seien es die RKOs von einem Randy Orton oder diese generelle Randy Orton Hot-Tag-Phase, nenne ich es mal, von Riddle, wo er das zeigen konnte mit, ich weiß, gegen einen der beiden Usos, ich weiß gerade nicht, welcher von beiden es war, auch mit dem Floating Bro, wo es dann diesen sehr krassen Nearfall gab, meiner Meinung nach, wo ich auch erst dachte, okay, das ist es jetzt sogar. Also egal wer, und auch die Usos, die dann, weil du dachtest, okay, jetzt Drew McIntyre macht jetzt seinen Countdown, zeigt die Claymore, wird dann aber auch ausgekontert mit den Superkicks, wie du schon gesagt hast, womit ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, dass sie da die Claymore noch kontern, als in Anführungsstrichen nur die Usos und nicht Roman Reigns oder sowas. Und das mochte ich, weil die konnte jeder sein Ding zeigen, jeder hatte seine Momente, also das war am Ende so ein schöner Hausshow Clusterfuck, aber das darf es auch gerne mal sein, finde ich.
Ja, und wir haben dann zum Schluss haben wir dann eben hier Riddle und Jey Uso im Ring. Es gibt jede Menge Konter und Jey Uso hat dann erstmal die Oberhand. Dann soll es hier den Flying Uso geben, aber Riddle kontert dann noch mit dem RKO vom Top Rope quasi. Super RKO, genau. Eine Avalanche RKO, wie man so schön sagt. Und dann denkt man, Mensch, jetzt holt der Riddle hier den Sieg. Und dann sieht man schon, dass Roman Reigns sich in der Ringecke aufbaut quasi. Und ich habe mir das wirklich mehrfach angeschaut, weil es halt so geil aussah, wie er dann da reingesprungen kommt und Riddle einfach mit dem Spear quasi in der Mitte zerteilt. Und danach ist es das. Das kann man schon wirklich so machen. Also das war ein unterhaltsames Match, was wir hier gesehen haben, und das hat Spaß gemacht. Mich hat's aber dann auch gewundert, dass die Bloodline hier gewonnen hat, weil wir haben ja, glaube ich, beide darauf getippt, dass das eben hier die guten Jungs machen.
Ja, das ist auch mein Kritikpunkt, dass ich sage, warum pinnt Roman Reigns jetzt Riddle? Also das macht keinen Sinn. Also weil die Fehde ist ja Drew McIntyre gegen Roman und die Usos gegen RK-Bro. Und also entweder sagst du, du gehst den komplett krassen Weg und sagst, Drew McIntyre pinnt Roman Reigns, ne? Was heftig wäre.
Ja.
Wo ich sage, ja gut, verstehe ich, das wird nicht machen, ne? Aber es ist ja gerade wirklich so, ja, RK-Bro hat 100 Mal schon die Usos gepinnt und die Usos haben schon 100 Mal RK-Bro gepinnt. Aber also, und du musst doch jetzt auch nicht noch sagen, ja, der Roman ist super stark. Also, wir wollen euch nochmal zeigen, wie krass Roman Reigns ist, deswegen pinnt er jetzt Riddle. So, das sollten wir im Normalfall wissen, nachdem er Brock Lesnar besiegt hat und doppelter Main Champ ist. Also, ich habe hier keine Notwendigkeit darin gesehen, dass Roman Reigns jetzt Riddle pinnen muss.
Nö, man kann natürlich jetzt sagen, er musste es sein, weil die Usos schaffen es halt nicht allein. So, in dem Sinne, dann kann der gute, große Roman seinen kleinen Kompagnons hier dann noch vorwerfen, Leute, ey, ihr habt's gesehen, so geht's, wenn ihr die Titel zurückhaben wollt, ne, wenn ihr beide Titel haben wollt, ne, wenn ihr vier Belts durch die Gegend tragen wollt, dann müsst ihr das so machen wie ich. Das ist so meine Erklärung dafür, dass quasi der Fokus auf die Bloodline liegt, dass man die anderen als Jäger darstellen möchte und als Jäger, die noch diesen Schlüssel finden müssen, um durch die Bloodline durchzukommen, vor allem um Roman Reigns zu knacken. Vermutung. So.
Ja.
Na, aber also, mich hat's auch gewundert, weil, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich der Storyaufbau war ein bisschen anders, was wir dann hier gehabt haben. Aber trotzdem, also ich beschwere mich nicht, weil ich finde, das war insgesamt eine wirklich runde Kiste, die wir hier im Main Event gesehen haben. Ich habe mich da top unterhalten gefühlt, bin ich ehrlich. Hat richtig Spaß gemacht und da bin ich auch da mit einem lachenden Auge aus dieser knapp dreistündigen Show rausgegangen. Klar, wieder jede Menge Spots dazwischen. Also ich würde mal sagen, so reine Matchzeit ungefähr zwei Stunden zehn irgendwie um den Dreh, wenn man die Entrances mit dabei rechnet. Kai, wie bist du denn jetzt hier, um zum Fazit zu kommen, aus dieser Show rausgegangen? Also, wir hatten ja wenig Erwartungen an WrestleMania Backlash, haben wir auch gesagt, so, Hype nicht so recht da. Wie hast du es gesehen?
Es war wieder ein bisschen wie letztes Jahr, ne? Oder sagst, ja, so Hype ist nicht da und bei anderen Events weiß ich auch noch, wo hinzukam, Aufbau ist auch nicht so wirklich da, aber macht Bock zu gucken dann doch irgendwie. Also, Matches machen Spaß und es zeigt auch hier wieder, wenn man mit wenig Erwartung reingeht, wird man dann häufiger positiv überrascht, als zu sagen, ich gehe jetzt richtig gehypt in WrestleMania rein und dann bin ich so, ja, war so okay, gut, aber jetzt mehr auch nicht. Und hier muss ich halt sagen, wenn ich es runterbreche, natürlich auch durch die Tatsache, dass wir nur 6 Matches auf der Card hatten, ne? Und wenn ich sage, wir haben hier 6 Matches auf der Card und davon finde ich 3 wirklich echt gut, manche sogar so in Richtung echt, echt, echt gut, wenn ich jetzt an Cody Rollins und ich muss es nochmal sagen, auch Ronda Charlotte denke, auch wenn es surreal ist, dann mit einem wirklich spaßigen Main Event und auch Edge gegen AJ, was halt alles andere als schlecht war, ne?
Ja.
Dann hast du dazu noch die 2, nennen wir es mal, Stinker mit Omos Lashley auf der Card und Happy Corbin gegen Nadcap Moss, die jetzt aber auch nicht so diese Stinker sind, wie wir es sonst in anderen Events schon mal hatten, wenn man ehrlich ist. Ja, das war schon nicht verkehrt, was hier abgefeuert wurde. Also das bei so wenig Hype, wie man hatte. Also ich hatte hier wirklich meinen Spaß.
Ja, und was, wie manifestiert sich das in Bananen bei dir?
Boah, es ist, ja, ich würde eine 6 von 8 geben. Ich finde 5,5 ist zu wenig dafür, dass ich hier teilweise echt gute Matches gesehen habe.
Ja, ich habe auch gerade so grob überschlagen. Ich hab genau auch in diesem Bereich geschwankt. Also 5 ist zu wenig, ne?
Ja.
Aber wenn man sich jetzt überlegt, wir hatten jetzt hier wirklich, also klar, die Show ging 3 Stunden, ne? Wenn du dann noch die Werbetrailer abrechnest und so, ich hab's gerade gesagt, so 2 Stunden ein bisschen, aber du hattest wirklich 1,5 Stunden mit diesen 4 Matches, die du angesprochen hast, hast du halt gut über 1,5 Stunden richtig gutes Wrestling. Und das hat schon gepasst. Also es waren jetzt keine gravierenden Entwicklungen, die wir gesehen haben. Klar, Rhea Ripley
genau.
Bei Judgment Day und dann eben Titelwechsel haben wir noch gesehen. Aber deswegen, ich bin da bei dir. Also 6 Sterne kann ich gar nicht ganz gut. 6 Sterne? 6 Bananen.
Ach so.
Okay. Ach so, genau. 6 Bananen kann man dann hier durchaus geben, finde ich. Also ich will jetzt auch nicht der Partypooper sein, der jetzt aus Prinzip sagt, ich gebe eine halbe Banane weniger als der Kai, nur damit ich der Kritische bin. Ich hatte echt viel Spaß bei der gesamten Show. Also, und da kann ich auch, wie du schon richtig gesagt hast, diese beiden Pinkelpausen-Matches dazwischen ganz gut ertragen.
Ich fand das nicht verkehrt.
Ja, aber ich glaube, da können wir dann auch hier den Deckel auf dem Podcast nämlich drauf machen, weil im Endeffekt gehen wir jetzt eigentlich mit einer ganz guten Stimmung hier aus dem Podcast raus. Die Event, die Show war gut, die Matches, 4 von 6 Matches haben abgeliefert, das war eine unterhaltsame Kiste. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da ruhig reinschauen. Wie gesagt, die Trailer dazwischen müsst ihr euch nicht anschauen. Ihr könnt auch getrost über Omos gegen Lashley und Madcap Moss gegen Baron Corbin drüber wegspringen. Das muss man nicht sehen. Die anderen Matches machen wirklich Spaß und sind wirklich auch was für einen lustigen Wrestling-Abend. Dann habt ihr so schön Wrestling in Spielfilmlänge mit knapp 90 Minuten. Wenn ihr noch die Intros mitnimmt, dann noch ein bisschen mehr. Das passt, ne? Also da kommt er, wie gesagt, auf 2 Stunden. Runde Kiste, was wir hier gesehen haben, hat Spaß gemacht und bin gespannt, wie das dann jetzt eben weitergeht, weil, wie gesagt, das riecht alles nach sehr viel Fortsetzungen und
jo.
Fortsetzungen gibt es natürlich auch bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Nicht nur, dass wir diese Woche bei Unterstützern oder für Unterstützer natürlich auch noch die Helden aus der zweiten Reihe haben über den Big Boss Man. Wir haben auch das Magazin diese Woche am Start und natürlich auch das Match of the Week. Da geht es mal wieder zu TNA mit AJ Styles gegen Abyss von 2005, wenn ich mich komplett täusche. TNA Lockdown damals. Und ja, dann haben wir vor allem auch am Wochenende natürlich unser Wochenend-Podcast und da werden Kai und ich über Cody Rhodes sprechen. Also quasi, welche Entwicklung verspricht sich WWE von ihm? Wie wird er dargestellt? Was ist die Perspektive? Wie groß ist er wirklich geworden? Wie wichtig wird er für die Company werden? Da werden wir dann drüber plaudern. Und Kai, hast du noch finale Worte hier?
Nee, ich bin generell verwundert, dass ich jetzt so positiv überrascht war von dem Event. Also hat mich außer Kalten erwischt. Ich gehe ab jetzt nie wieder mit Erwartungen in Events rein.
Das ist vielleicht manchmal auch ganz gut so. So, und natürlich wie immer, ne, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Kommt bei unserem Discord. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, unsere Tipprunde natürlich auch nicht vergessen. Ne? Da gingen jetzt dann auch schon die ersten Punkte raus. Aber an der Stelle mache ich dann hier auch den Deckel drauf. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.